Radio 1.
Sicherheitsgurte, Medikamente, Arbeitsschutzausrüstung, Maschinen und auch medizinische Lehrbücher. Vieles ist auf den durchschnittlichen männlichen Körper ausgelegt. Gender Data Gap heißt das. Frauen finden keine Berücksichtigung. Und Berge spielen beim Gender Data Gap auch in diesem Zusammenhang keine Rolle. Denn Berge sind für alle da, sollte man meinen. Dennoch sind unter den Extrembergsteigern mehr Männer als Frauen. Und die, die es wagen, schreiben dann Geschichte. Vor 50 Jahren, am 16. Mai 1975, erklomm die junge Japanerin Junko Tabei den Mount Everest. Sie wählte die gleiche Route wie die Erstbesteiger Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay im Jahr 1953. Und pro Jahr versuchen etwa 700 bis 1000 Menschen, den Mount Everest zu besteigen. Und davon sind gut, aber wiederum nur 10% Frauen. Durch die Weg kommen übrigens 2/3 der Männer und Frauen auch wirklich oben an und auch lebend wieder runter. Darüber wollen wir sprechen mit Katharina Kessler. Sie ist Bergsportlerin, liebt die Berge, betreibt zusammen mit ihren Bergfreundinnen den gleichnamigen Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Und jetzt, ich hoffe auf normal Null oder schon im Gebirge, Frau Kessler. Guten Tag erstmal.
Guten Tag. Im ersten Stock sozusagen.
Krass, was Frauen heutzutage leisten. Gut. Von welchen Herausforderungen stand denn Junko Tabei damals im Bergsport?
Naja, vor denselben Herausforderungen wie jede Frau, die irgendwas in der Geschichte zum ersten Mal gemacht hat. Sie ist ja tatsächlich auch damals in einen Bergsportverein eingetreten und wurde da erstmal nicht mitgenommen von den männlichen Bergsportlern und hat sich dann selber eben so einen Freundeskreis aufgebaut und auch Frauen motiviert, mit ihr an den Berg zu gehen. Also da gab es einfach ganz viel Ablehnung, ganz viel, das kannst du nicht, das könnt ihr nicht. Sie hatte auch eine kleine Tochter, während sie da auf den Mount Everest ging. Also ne, das wird immer ganz anders bewertet bei Frauen als bei Männern. Auch wenn Männer Väter sind und kleine Töchter haben, ist es gleich nicht so schlimm für das Kind, dass der Vater eventuell sterben könnte als die Mutter. Also da ist einfach ein Unterschied in der gesellschaftlichen Bewertung von außen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass damals tatsächlich nur eine Expedition pro Jahr genehmigt wurde. Ja. Und dann auch noch eine Frauenexpedition. Sie hat zwar Unterstützung offensichtlich von ihrem Mann gehabt, aber war von einem Frauenteam auch begleitet. Ja. Was musste sie denn anstrengen, wissen Sie das, um im Grunde genommen exklusiv the one and only group zu sein und dann auch noch eine weibliche, dann auch noch aus Sicht der damaligen Zeit wohlgemerkt, nicht aus meiner?
Ja, also im Detail kann ich das jetzt nicht beantworten, aber auf alle Fälle war das wahrscheinlich vielleicht sogar die größere Leistung, als dann körperlich oben am Gipfel anzukommen, weil wie Sie sagen, ne, eine Expedition pro Jahr und die war natürlich schon auch begehrt. Nichtsdestotrotz darf man nicht ganz vergessen, dass es ja deutlich leichter geworden ist, alleine wegen der modernen Ausrüstung, wegen allerlei Hilfsmittel, den Mount Everest heutzutage zu besteigen als vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren war das auch nochmal eine größere Leistung und der Run auf diesem Berg lange nicht so groß wie heute, aber klar, sie musste sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Sie hat dann da auch ziemlich viel Support tatsächlich von der Öffentlichkeit, also von Medien gefunden und glaube ich, sich so auch ganz gut an diese Stelle setzen können, diese Expedition zu bekommen. Aber das war mit Sicherheit kein einfacher Prozess.
Ja, darüber hinaus auch nochmal das Material. Also die Ausrüstung ist ja zum Teil auch für Männer ausgelegt gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Anzüge ausgefallen sind, wie die Gasmasken aufgefallen sind, wie der Partialdruck in den Sauerstoffgeräten, der ist ja für alle gleich normal. Aber dieses Material dann letztlich zu beschaffen, wissen Sie, wie sie ausgerüstet war?
Ich weiß, dass sie die Schlafsäcke, die sie dabei hatten, also gerade weil das so finanziell knapp war, die waren selbst genäht. Also das war wirklich, das kann man sich nicht vorstellen wie heutzutage. Und allein die technische Entwicklung, ne, vor allem im Bergsportbereich, die hat die letzten 50 Jahre ja massiv Fortschritte gemacht. Gut, die waren jetzt nicht mehr mit so Hanfseilen unterwegs wie ganz, ganz früher, noch vor 100 Jahren, aber das war auf alle Fälle sehr viel weniger modern und weniger sicher und weniger komfortabel auch als heutzutage. Wenn man sich überlegt, dass man so ganz Körper-Daunenanzüge mittlerweile hat, das war damals nicht so.
Wie oft waren Sie denn schon auf Mount Everest und wie oft planen Sie noch?
Ich war noch gar nicht auf Mount Everest und ich werde ihn auch nicht besteigen. Erstens, weil mich die Höhe an sich eh nicht so reizt, weil ich auch eine Person bin, die mit Höhen nicht ganz so gut zurechtkommt, also mit großen Höhen nicht so gut zurechtkommt. Da gibt es ja einfach wirklich Unterschiede zwischen Menschen auch.
Ab wie viel Meter beginnt große Höhe, Entschuldigung?
Ich würde sagen, für mich beginnt große Höhe ab 4.000 bis 5.000 Metern.
Oh, dann bin ich bei 3.000 schon raus. Na gut, egal. Mhm.
Aber da merkt man es auch schon. Ne? Man merkt schon so, ab 2.5 geht es langsam los, dass man merkt, okay, jetzt fällt mir es langsam ein bisschen schwerer, so schnell voranzuschreiten.
Ich hab's in das Sprechen, ja. Also sie interessiert der Mount Everest gar nicht. Also, Frau Tabay hat übrigens was ähnlich gesagt. Ich kann gar nicht verstehen, warum Männer so einen Wirbel um den Mount Everest machen. Ist doch nur ein Berg.
Ja. Also ich kann die Faszination tatsächlich schon verstehen, weil es einfach der höchste ist, ne? Und wenn man dann quasi auf dem Gipfel der Welt steht und dieses auf alles andere herab und herunter zu schauen und auch diese Landschaft dort, das ist, glaube ich, schon sehr einmalig. Aber was ich ziemlich, ja, ich würde fast sagen, abstoßend finde, ist der Kommerz und der Hype und die Art und Weise, wie dieser Berg den Menschen mittlerweile, die Menschen sich diesen Berg mittlerweile unterworfen haben und ihn begehbar für wirklich jeden, der genug Geld mitbringt, machen. Und das ist nicht das, was ich in den Bergen suche und anstrebe. Deswegen ist der Mount Everest für mich auch nur ein Berg und nicht der attraktivste.
Jetzt reden Sie und laufen mit Bergfreundinnen. Und Bergfreundin heißt auch Ihr Podcast. Was macht denn den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Bergwandern aus? Kennen Sie einen oder ist es einfach nur manchmal angenehm, eure Gesellschaft nur mit Frauen zusammen zu sein?
Ich bin kein Freund davon, Menschen in Schubladen zu stecken, auch nicht in weibliche und männliche. Aber man hat ja an der ersten Besteigerin des Mount Everest auch gesehen, dass die den Schwerpunkt woanders gelegt hat. Die hat gesagt, ohne mein Team hätte ich das nie geschafft. Die hat nicht so diesen Heldenepos um sich selbst herum geschaffen, war sehr viel mehr auf Soziales, auf Kommunikation. Und ich glaube, dass in der Tendenz Frauen da schon eher so sind, dass sie eben interagieren lieber, dass sie lieber in der Gruppe unterwegs sind, mehr kommunizieren und solche Dinge. Und das merkt man halt einfach, wenn man an den Berg geht, auch wenn es genauso das Gegenteil gibt.
Im Sprachgebrauch sind Bergsteigerinnen und Bergsteiger zusammenfassend als Kraxelhuber bezeichnet worden. Gibt es eine spezielle Bezeichnung, die Sie für sich haben? Sind Sie Kraxelhuberin?
Ja, Bergfreundinnen finde ich tatsächlich ganz schön oder Bergfreundin, weil das gleich den sozialen Aspekt dabei hat.
Vor 50 Jahren ist die erste Frau auf dem Mount Everest gewesen, eine Japanerin, 1,52 Meter groß, und ihr Name soll auch nochmal in aller Deutlichkeit genannt werden, nämlich Junko Tabay. Und wir haben gesprochen mit Katharina Kessler, Podcast-Host beim Bayerischen Rundfunk, zum Thema Bergfreundinnen. Tschüss.
Ciao.